Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten. Diesmal gibt es wieder eine echte Stammtischfolge. Dafür war Jan auf der E-Mod unterwegs und hat den Verantwortlichen bei BMW mal seine Meinung gesagt. Ich erzähle von meinem neuesten Motorrad-Fail, es gibt Profi-Tipps zum Bierglaskauf und am Ende der Folge eine große Ankündigung.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Ah, zweiter Anlauf und jetzt mit Glas sogar. Jan, ich bin verrückt.
Ja, ich freue mich und damit direkt die erste Lebensweisheit. Kauft niemals Biergläser bei Ikea, gerade nicht, wenn ihr in Bayern wohnt und die Standardgröße 0,5 Liter sind, weil diese scheiß Ikea-Biergläser nur 0,4 Liter fassen. So ein Schwachsinn. Wer hat sich das denn einfallen lassen? Egal, ich freue mich ganz besonders, weil ich war die letzten Wochen echt etwas erkrankt und habe überhaupt keinen Alkohol getrunken. Und jetzt geht es mir aber zum Glück wieder besser. Und das ist das erste Bier seit langem, was ich mir hier gerade einschenke. Und das ist auch, zum Glück hatten wir ein bisschen was vorproduziert. Das erste Mal, dass wir uns jetzt wieder seit längerem sehen und vor allem auch dabei noch ein Bierchen trinken, weil ich weiß, der Michel hat auch eins da. Und damit erstmal Prost Michel und alle willkommen da draußen, die zuhören oder zuschauen, denn seit dem letzten Podcast mit Nils Müller von 1000 PS sind wir ja auch mit Bewegtbildern auf YouTube zu sehen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt für jede Folge durchsetzen, aber langer Monolog. Prost, Michel.
Ich wollte sagen, langer Monolog. Mir ist ja schon fast der Arm abgehalten, nachdem du gesagt hast, Prost. Und ich wollte dir hier zuprosten. Jan äxt die Brühe natürlich wieder direkt fast ab. Ich muss an dieser Stelle gestehen, zwei Sachen. Ich freue mich auch, weil wir endlich wieder mal eine Gasgeflüster-Stammtisch-Edition sozusagen haben mit dem Bierchen. Allerdings, und jetzt kommt das Geständnis, es ist für mich ein Stammtisch-Light, denn was ich dem Jan noch nicht erzählt habe, ich habe ja ein alkoholfreies Hefe, leider. Nein, ich habe tatsächlich auch alkoholisches Bier im Kühlschrank und ich werde später auch mal eins trinken, aber ich muss, nachdem wir jetzt aufgenommen haben, es ist zwar schon abends, aber ich muss tatsächlich später noch arbeiten und deswegen muss ich jetzt leider mit dem alkoholfreien, aber ihr seht's, Jans Gesicht, Entrüstung pur. Ich proste dir trotzdem zu. Lass es dir schmecken. Ich bin sehr neidisch auf dein Helles.
Leck mich. Ich torpediere meinen eigenen Genesungsprozess gegen sowas. Aber nee, immer gut verantwortungsbewusst dann entsprechend auch zu trinken. Bringt uns vielleicht zu einer kurzen Entschuldigung. Der Attila hatte uns letztes Jahr zur Gasgeflüster-Ausfahrt 2023 Bierchen mitgebracht aus seiner fränkischen Heimat. Ich glaube, es ist Franken. Das haben wir uns einverleibt. In einem privaten Raum sozusagen, ohne Podcast und es war herrlich und wir haben es dann einfach vergessen, hier nochmal zu erwähnen. Attila, entschuldige vielmals, vielen Dank nochmal für das Bierchen, es war köstlich, auch wenn es schon eine Weile her ist, aber ich weiß noch, wir saßen da, haben es uns gut gehen lassen. Das heißt, wer Lust hat, uns was zuzuschenken, schafft es nicht immer in die Sendung, aber der Dankbarkeitsfaktor ist auf jeden Fall trotzdem genauso hoch und das muss nochmal angesprochen werden. Und das eine blendende Überleitung und ich will euch da draußen gar nicht großartig langweilen, aber es geht nochmal ganz kurz um die diesjährige Ausfahrt. Wer es verpasst hat, am 25. Mai geht's nach, scheiße, wie heißt der Ort nochmal? Wir haben ja jetzt einen Startort.
Hohenroder,
Richtung Rhön, Nähe Bad Hersfeld, für alle sehr gut zu erreichen. Informationen jetzt auch auf unserer Website motorrad-podcast.com. Wenn ihr da Lust habt, noch mitzufahren, dann seid schnell. Wir haben mittlerweile so viel Zulauf. Ich glaube, Stand heute sind es irgendwie 34 Zusagen. Und wir haben einfach gesagt, hey, wir müssen es aus logistischen Gründen irgendwann auch einfach deckeln. Und auch einfach an Spaß und der Freude. Weil wenn wir da irgendwie mit 50, 60 Leuten sind, dann ist es schwierig, da noch irgendwie sinnvoll mit allen ins Gespräch zu kommen, zumindest in der Kürze der Zeit.
Und es ist natürlich auch eine Tourenfrage, ne? Wir wollen ja auch quasi alle gemeinsam zusammen Motorrad fahren und uns dann irgendwie treffen, uns da irgendwie austauschen. Und wenn wir zu zweit 50 Leute bespaßen müssen und das auch auf Gruppen aufteilen, das wird natürlich dann für niemanden ein Genuss. Ihr kennt das, große Gruppen, je größer, umso schwieriger wird es dann. Und das wollen wir euch natürlich ersparen und für alle quasi den maximalen Spaß besorgen und organisieren an unserer dritten Ausfahrt inzwischen. Also man will es kaum glauben. Dritte Jahr in Folge, verrückt.
Wird immer größer. Nächstes Jahr sind schon Spekulationen im Raum, ob es das erste Gasgeflüster-Festival gibt. Warten wir es mal ab. Erstmal geht es jetzt damit voran. Planung voll im Gange. Praktische Tipps, nicht nur IKEA-Gläser nicht kaufen für den Bierkonsum, sondern ich habe noch einen anderen, der sich an alle Motorradfahrende richtet, den ich heute nämlich erlebt habe. Michel, du liest doch bestimmt auch gerne Motorradzeitschriften, oder?
Ab und an, tatsächlich, ja. Sehr, sehr selten, muss ich zu meiner Schande gestehen. Vor allem wenig in Zeitschriftenform. Aber erzähl, ich bin sehr gespannt.
Ja, weil ich muss sagen, ich blätter schon auch immer gerne durch. Ich freue mich immer, wenn man, wie ich jetzt leider jüngst, beim Arzt sitzt und da dann auch mal eine Motorradzeitschrift findet und die so ein bisschen durchblättert oder auf irgendwelchen Veranstaltungen mal eine bekommt. Ich weiß noch, früherer Job wegen habe ich die dann auch immer so mit nach Hause geschickt bekommen. Das hat sich leider so ein bisschen erübrigt. Ich muss persönlich sagen, da kommt so ein bisschen ein Schwabenherz in mir durch. Ich habe irgendwie selten Bock, mir die zu kaufen. Ich habe auch kein Abo. Ich weiß nicht, wie es dir dafür geht. Erinnerst du dich, wann du das letzte Mal eine Zeitschrift gekauft hast?
Soll ich dir was sagen, was das richtig große Problem an der Stelle ist bei dem Kaufen? Ich würde, also ein Grund, warum ich immer weniger Motorradzeitschriften kaufe, ist, ich habe kein Abo, ich will das nicht immer, sondern ich kaufe nach Bedarf. Also wenn ich jetzt irgendwie weiß, okay, da ist irgendwie eine interessante Geschichte drin, so, ne? Aber du kriegst Motorradzeitschriften kaum noch, wie die meisten Zeitschriften, ne? Also wer regelmäßig in der Tankstelle ist und sich das Zeitungsregal anschaut, das ist inzwischen nur noch halb so groß, wie es vor, sagen wir, 5 Jahren noch gewesen ist. Und diese Motorradhefte kriegst du eigentlich nur noch im wirklich Motorradrevieren an der Tankstelle oder in einem super gut sortierten Kiosk und Magazin, wie sagt man da, Laden, ne? Bücherei ist es nicht.
Fachzeitschriftenhandel.
Fachzeitschriftenhandel, danke, das ist sehr gut. So wie man zum Beispiel am Bahnhof oder am Flughafen oftmals noch findet, ne? Aber ansonsten kriegst du kaum noch Motorradzeitschriften aus dem Regal und dann ist mir einfach der Aufwand zu groß, so, ne? Also du läufst da nicht hinterher und bestellst und tust, macht so, ne? So Impulskauf, ne? Wie ich mir ein Bier kaufen will ich an der Motorradzeitschrift. Aber gibt's kaum noch.
So, aber und jetzt kommt nämlich ein kleiner Lifehack, der das Problem nicht grundsätzlich lösen wird, aber für euch da draußen vielleicht interessant sein kann. Und zwar die gute alte Bücherei. Und jetzt würdest du sagen, was soll ich in der Bücherei? Aber Onleihe. Nicht online, sondern Onleihe.
Aha.
Ultra geil, habe ich jetzt rausgefunden. Ich habe es gesagt, ich lag jetzt mehrere Wochen flach, war zu Hause und hatte dann irgendwann ultra Langeweile. Und habe mich dann zurückerinnert, dass ich ja noch so einen Büchereiausweis, Bibliotheksausweis habe. Und ich habe Glück, die Bibliothek ist hier wirklich, ich gehe aus dem Haus, über die Straße ist sie da. Und habe mich da nochmal so rumgeschaut und habe dann festgestellt, es gibt diese sogenannte Onleihe. Und da kannst du dir halt einfach solche Sachen ziehen, unter anderem Motorradzeitschriften.
Krass.
Bücher, wie auch immer. Das kannst du auf dein Handy, auf dein Laptop oder auch auf deinen E-Reader ziehen. Das ist dann sogar so, du hast nicht mehr wie früher, ich weiß nicht, ob du früher als Kind mal irgendwie in der Bücherei warst. Ich war da regelmäßig, meine Mutti hat mich da hingeschleppt mit dem Resultat, dass ich einfach die ganze Zeit Mahngebühren hatte, weil ich vergessen habe, die Bücher zurückzugeben. Wenn du aber das online beziehst, dann ist es automatisch irgendwie so mit einem, keine Ahnung, Zeitfaktor von x Tagen, Wochen, wie auch immer. Und danach verschwindet es, ist einfach weg, zack. Das heißt, du hast keine Probleme mit Mahngebühren und es gibt dann auch entsprechendes Video- und Videospielangebot dort. Es gibt unter anderem, es kommt glaube ich auch immer aufs Angebot der Bücherei dann darauf an, unterschiedliche Filmauswahlen. Hier in München gibt es auch PlayStation-Spiele und ich habe es gesagt, wenn du hier die ganze Zeit zu Hause sitzt, bisschen doof, habe ich mir aber zum Beispiel auch MotoGP einmal für die PlayStation geholt, war viel zu anstrengend, viel zu anspruchsvoll eigentlich gemacht. Hat dann auch den Landwirtschaftssimulator, nee, den Busfahrsimulator immer geholt. Das war das Langweiligste, was ich je erlebt habe. Ich dachte am Anfang, ah, geil, mal ein bisschen Bus fahren. Junge, also ich glaube, aber es ist im Alltag schon schwer. Ich habe da halt die ganze Zeit irgendwelche Leute umgefahren, habe dann gedacht, okay, das ist nicht zielführend und vorbei war's. Aber für euch da draußen, macht euch mal schlau, Onleihe, guckt es euch mal an. Als E-Paper gibt es auch Zeitungen und sowas, aber eben auch Fachzeitschriften. Bei mir ist es die Motorrad, die ich mir jetzt ausleihe. Gibt auch ein Playboy, Women's Health, um sozusagen alle Geschlechter irgendwie abzudecken. Alles mit drin. Schaut mal rein.
Kurzer Fun Fact, Jan hat natürlich mein Aufzeigen schon wieder übergangen. Kurzer Aufzeigen noch zu dieser Simulator-Geschichte, ne, weil du ja den Bus-Simulator dir geholt hast. Ich war ja eine Zeit lang in der Spieleindustrie tätig und habe mich mit den Entwicklern, mit dem Chefentwickler und Gründer von diesem Landwirtschaftssimulator tatsächlich mal getroffen. Und hatte da so ein Pitch-Gespräch sozusagen. Und das Spannende an der Geschichte war, dass er mir erzählt hat, dass die Hauptkundschaft, die Hauptspieler in diesem Spiel oder für diese Art von Spiele diejenigen sind, die im Alltag auch Landwirtschaft betreiben und Traktor fahren. Und das Gleiche ist auch für die, es gibt auch diesen LKW-Simulator und so, ne? Also das heißt,
Hobby zur Berufung gemacht, ja.
Genau, da kommen halt die Leute abends völlig vollgeschwitzt und dreckig aus dem Kuhstall, nachdem sie quasi mit ihrem Fendt da noch Silage produziert haben, in Anführungsstrichen, und setzen sich dann vor den Rechner und haben den gleichen Fendt, den sie im echten Leben fahren, im Spiel und spielen dann Landwirtschaftssimulator. Total verrückt.
Naja, aber jetzt, guck dir
doch nicht an. Auch, ne?
Wollte gerade sagen, ich habe mir MotoGP geholt, um Motorrad dann virtuell zu fahren, ne?
Genau.
Kam gar nicht drauf klar. Super lame. Und die PlayStation hatte ich noch, keine Ahnung, von vor wie vielen Jahren. Die war auch völlig angestaubt und staubt jetzt auch wieder ein. Aber egal. Also der Tipp mit Zeitschriften soll hier auf jeden Fall mal ausgesprochen sein. Wenn ihr da was braucht oder wenn ihr einfach sagt, hey, ich fahre in Urlaub, sitze im Zug, wie auch immer und habt da gerade Langeweile, holt euch so einen Bibliotheksausweis, ist eine geile Sache. Hat mir sehr geholfen.
Eine Frage noch dazu, weil ich da nämlich noch einen Tipp hinterher schießen kann. Was kostet denn dieser Bibliotheksausweis im Monat? Weißt du das?
Also ich zahle ihn jährlich 20 Euro.
20 Euro. Okay, das ist natürlich ein super günstiger Preis, denn es gibt tatsächlich noch eine weitere Online-Option für Motorradzeitschriften. Habe ich auch abgeschlossen. Habe jetzt wahrscheinlich schon 120 Euro bezahlt und nur ein einzig Mal in ein Motorradmagazin reingeschaut. Aber es gibt viele Magazine in PDF-Form auf Readly. Ich glaube sogar readly.com. Readly.de. Schau ich gleich nochmal. Jan googelt schon, während ich meine Gedanken
sortiere. Nee, ich schreib's mir auf, dass wir es in die Shownotes packen.
Ja, sehr schön. Also, es gibt Readly, da kann man ein Abo machen und ich glaube, das kostet 10 Euro im Monat und man hat dann eben Zugang zu den Magazinen in PDF-Format. Das ist von der Handhabung nicht ganz perfekt, aber da gibt es nicht nur Motorräder oder Motorradmagazine, sondern du hast dann eben auch, keine Ahnung, Essen und Trinken und Fokus und Handelsblatt. Also, ich nenne jetzt Magazine, nagel mich nicht drauf fest, wenn das eine oder andere nicht dabei ist, aber du hast eben ein sehr, sehr breites Portfolio an Magazinen für 10 Euro im Monat, alles digital in PDF-Form. Das ist auch noch eine Option, wenn man da regelmäßig reinschaut und sich eben mehr als ein Heft irgendwie gönnen möchte und auch eben abseits der Motorradbranche Magazine lesen will. Also, wer denn das noch will, auch eine Option.
So, und jetzt kommen wir aber wieder so richtig zum praktischen Bezug rund um Motorräder. Nachdem wir jetzt hier ein bisschen was fürs Wissen, für die Theorie gesammelt haben. Die Saison steht vor der Tür, für manche schon angefangen. Es ist ja der Wahnsinn irgendwie, wie warm der Januar und Februar jetzt irgendwie auch wieder waren. Wild, ich denke, du hast sicherlich schon auch die ersten Meter gemacht.
Tatsächlich nicht.
Nein.
Ich hab doch diese Story gemacht, ne, mit dem Aufruf. Ach hier, an dieser Stelle gleich nochmal ein Shoutout und beziehungsweise ein Aufruf an unsere Community. Wir haben ja immer noch anstehen unsere Aufnahme mit einem Reifenexperten des größten Reifenherstellers weltweit. Falls ihr da noch Informationen wollt oder Fragen habt oder Themen, die ihr irgendwie mal ansprechen und diskutieren wollt, lasst es uns wissen über die gängigen Kanäle info@gasgeflüster.de oder Instagram oder Facebook. Ihr erreicht uns einfach überall. Gern auch unsere Exclusive Crew in der WhatsApp-Gruppe. Schreibt uns eure Fragen, die können wir danach adressieren. So, jetzt komme ich wieder zurück. Ich habe diese Story zum Reifen gemacht, den Aufruf dazu, wollte mich aufs Moped setzen. Und was ist mir passiert?
Nicht angesprungen.
Ja, natürlich.
Das ist einfach nicht dein Ernst.
Das ist mein verdammter Ernst. Ich habe gedacht, oh, das geht schon, war ja nicht so kalt so in der Garage. Und didim,
von welchem Motorrad reden wir? Dann der Triumph.
Ja, von der Triumph. So, oh. Ne?
Ist dann, ey, ist dann ich hab dieses Jahr das allererste Mal in meinem Leben einen Stellplatz gehabt für mein Motorrad über die Winterzeit, an den direkt, wo direkt nebendran eine Steckdose war. Und dann habe ich als die alter Vorzeige-Allmann. Nee, das hatte ich schon. Ja. Aber ich musste früher halt irgendwie, weil die sonst wo standen, in irgendwelchem Hinterhof, in irgendeiner Scheune, was auch immer,
ja,
musste ich mal die Batterie ausbauen.
Ja.
Ich musste einfach nur die Sitzbank abmachen, zack, da anschließen, Stecker da rein und wupp, es lädt und es ist herrlich und die steht da warm und trocken. Ich glaube, mein Motorrad regelt sich da gerade und denkt, ah, so viel Energie hatte ich noch nie zum Saisonstart. Ganz im Gegenteil zu deiner Triumph. Aber darauf wollte ich ja gar nicht hinaus. Also grober Fail, Michel, dass dir das noch passiert.
da lacht er schon wieder. Aber ich habe jetzt heute tatsächlich dran gedacht, weil du das gerade angesprochen hast, unabhängig jetzt von dieser Triumphgeschichte. Ja, es ist natürlich sau warm seit gefühlt Mitte Januar, aber man muss auch tatsächlich dazu sagen, es war halt auch gefühlt Monsun die letzten 4,5 Wochen. Also es ist ja immer nass, gefühlt, es hat immer geregnet, ne? Und jeden Morgen oder jeden Tag bin ich irgendwie draußen unterwegs und denke, ich könnte wieder fahren. So, ne, ich habe jetzt inzwischen natürlich auch wieder Batterie eingebaut, ne, und es läuft wieder, aber es ist halt jetzt immer nass. ne? Und du hast hier Diskussionen, Ganzjahreskennzeichen, ne? Haben wir jetzt beide gemacht seit 3 oder 4 Jahren, ne? Und so viel Kohle gelatzt. Und ich bin auch so wie du vielleicht 1 oder 2 Mal gefahren in der Zeit, in der es vorher als Saisonkennzeichenfahrzeug nicht angemeldet war. Also es ist wirklich eine riesen Kacknummer. Und es ist natürlich ganz nett, dass es durch den Klimawandel leider jetzt im Winter viel zu warm ist, aber es bringt natürlich alles nichts, wenn es halt die ganze Zeit immer Hunde und Katzen regnet, so, ne?
Also ja, oder dann halt kein Strom da ist.
Das oder kein Strom da ist, so, ne?
Aber pass auf, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wann hat dein Motorrad die nächste HU? Im Umgangssprache auch einfach TÜV genannt.
Ich glaube, der nächste TÜV ist fällig dieses Jahr. Nee, letztes Jahr. Ich glaube, ich war letztes Jahr. Ja, doch. Ich glaube, ich war Anfang letzten Jahres und jetzt kommen wir gleich zu dem Punkt.
Aber gut, dass du warst. Wenn du jetzt gesagt hättest, ja, TÜV wäre letztes Jahr fällig gewesen und wir haben jetzt mittlerweile Februar 24.
Auch diesen Fall hatte ich schon, vor allem mit dem Motorrad. Aber warum ich das so gut im Gedächtnis habe, ist nämlich folgender Punkt. Ich bin mit dem Motorrad hingefahren, habe einen TÜV gemacht, ne? Und der TÜV-Prüfer will mir die Plakette draufkleben und sagt, eigentlich wären sie ja durchgefallen. Ich hatte nämlich den Reflektor, der zwischen Rücklicht und Kennzeichen ist, den hatte ich verloren. Und das hatte er nicht gesehen, so. Und dann hat er gemeint, machen Sie es mal. Gut, ich bin jetzt ja fertig. Ich habe Ihnen die Papiere auch schon ausgestellt, so. Jetzt haben Sie halt einfach Glück gehabt. Aber ich wäre tatsächlich wegen des fehlenden winzigen Reflektors, der sich wirklich losvibriert hat, den habe ich wirklich auf einer der ersten Fahrten, nachdem ich das Motorrad gekauft habe, habe ich den verloren. Also von Triumph richtig angezogen, so, ne? Und ich wäre aber durchgefallen. Und jetzt kommen wir zu dem, was du sagen willst, was ich erwarte, was jetzt kommt, weil das ist nämlich die richtige Kacknummer, die jetzt kommt.
Genau. Also, Moment, bevor wir zu dem Endpunkt kommen, nochmal einen Zwischenteil. Du hast es irgendwie in einer der vorigen Folgen mal angekündigt. Wir haben ja auf Instagram mittlerweile auch so ein paar Reels, die nicht unbedingt mit der Folge mal zu tun haben. Und eins ist tatsächlich viral gegangen. Mittlerweile dürfen wir bei irgendwie über 800.000 Klicks darauf sein. Ging eigentlich nur so Mängelliste, TÜV. Und das war auch mit einer Umfrage gekoppelt. Und ich glaube, weit über die Hälfte hat abgestimmt, ja, die zittern regelmäßig vom TÜV. Der überrascht mich, weiß nicht, wie geht's dir? Hast du schon mal so richtig vom TÜV gezittert und dir gedacht, ob das was wird? Jetzt, ich weiß, deine Autogeschichten, damit könntest du wieder ganze Romane füllen. Bleiben wir mal nur beim Motorrad.
Beim Motorrad, lass mich überlegen. Tatsächlich nicht wirklich, glaube ich. Nee.
Also ich war auch überrascht, ob der Menge, dass wirklich über die Hälfte sagt, ja, sie zittern da regelmäßig. Wobei auch sicherlich viele dort abgestimmt haben, die das jetzt aufs Auto beziehen, sagen wir mal so. Ich weiß noch, ich habe mit meiner Suzuki beim ersten Mal TÜV nach einem Sturz gezittert. Nach einem wissenden Sturz, sagen wir so. Ich bin gestürzt, gab einen fetten Einschlag, Highsider, bla bla bla. Dann war ich irgendwie immer da in der Kurpfalz beim TÜV und beim Suzuki-Menschen. War nie ein Problem. Und dann bin ich irgendwann umgezogen nach Jena, war dort und dann hat der Händler sich's angeschaut und meinte so, ja, bist mal gestürzt, gell? Ich so, ja, wieso? Ja, der Lenkeinschlag ist kaputt. Hier, da ist so, wie heißen denn diese Dinger?
Der Lenkeinschlag, das reicht schon.
Ja, ja. Der ist abgebrochen durch den Sturz, ja? Und dadurch konntest du den Lenker einen Zentimeter weiter nach links drehen, als eigentlich sollte, ja? Und dann meinte er, naja, das könnte man schweißen, dass das nicht mehr so ist, aber wenn du schweißt, ist am Rahmen geschweißt und damit fällst du durch den TÜV.
Ja.
Und ich dann so, was machen wir jetzt? Ja, ist eigentlich ein Totalschaden so, aber das fällt dem TÜV halt nie auf. Und dann habe ich beim ersten Mal, dann hat der TÜV gemacht, hat gesagt, sollen wir es probieren? Ich so, ja klar. Beim ersten Mal habe ich echt ein bisschen geschwitzt. Und dann habe ich aber festgestellt, dass einfach den TÜV-Prüfern das nie aufgefallen ist, das völlig egal ist. Und dann ging's. Aber trotzdem war ich überrascht. Worauf wir jetzt wirklich zu sprechen kommen wollen, ist so diese, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, aber es geht irgendwie um die Novellierung auch der Teile der Straßenverkehrs Zulassungsordnung.
Ich weiß nicht, die gute StVZO.
Genau, du hast davon auch schon gehört. Es geht um die sogenannte Mängelschleife. Hast du dich damit schon ein bisschen beschäftigt, Michel?
Also ich habe das nur mitbekommen im Rahmen der Kommunikation durch die Medien, die jetzt in den letzten Tagen da gewesen ist. Also ist ja so ein bisschen ein Aufregerthema. Mhm. Also ich sage jetzt mal, was ich mitbekommen habe. Ich habe jetzt ich habe gefühlt nur Überschriften gelesen, ne? und quasi Hate-Kommentare. Und so wie ich es verstanden habe, ist es wohl so, dass jetzt dieses Beispiel, wie ich es vorhin gebracht habe, mit dem Reflektor, der fehlt, eigentlich kein großer Mängel am Fahrzeug. Und wenn sowas ist, musstest du in der Vergangenheit zur Wiedervorstellung. Und dann hast du das Ding drangeschraubt und dann hat das nochmal 15 € gekostet. und dann war das quasi gegessen und dann hast du deine TÜV-Bestätigung sozusagen bekommen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist jetzt aber quasi jeder Besuch beim TÜV, auch wenn du nur einen kleinen Mängel hattest, wie eine Neuvorstellung und kostet den vollen Prüfbetrag. Habe ich das richtig verstanden? Und ist das der Aufreger oder ist es falsch?
Nicht so ganz. Also ich habe jetzt verschiedene Artikel mal geöffnet. Jetzt nehme ich mal den hier von merkur.de. Der schreibt, der Entwurf sieht vor, die sogenannte Mängelschleife abzuschaffen. Diese ermöglicht es Kfz-Prüfern, auch dann eine bestandene HU zu verzeichnen, wenn geringfügige Mängel vorliegen, aber am Prüftag von einer Werkstatt behoben werden. Das erspart Fahrzeughaltern Zeit und zusätzliche Termine. Das bedeutet also, nimm sowas wie Luftdruck, ist nicht richtig, ja? Oder auch Bremsbelag ist zu knapp. Jetzt ist der TÜV-Prüfer oder DEKRA-Prüfer aber in der Kfz-Werkstatt und der Meister sagt halt direkt, jo, mach mal gleich. Dann erteilt er die Plakette, zack, sagt alles klar, das sind Mängel, die könnt ihr jetzt gleich beheben, also macht da einmal kurz Luft drauf, ja, und dann ist es gut. Und das war's, das ad acta gelegt, ja. Durch diesen neuen Entwurf, durch diese Plan, also hier steht dann weiter, fällt die Mängelschleife weg, müssen Fahrzeughalter bei geringen Mängeln wie defekten Leuchten oder falschen Reifenfülldruck mit Nachprüfungen und zusätzlichen Kosten rechnen. Also das ist so ein bisschen das Thema. Das heißt, sie müssen dann, fallen durch, sich nochmal wieder anmelden und da vorstellig werden. Ich hatte noch gerade einen anderen Bericht, ich muss den mal gerade suchen. Wo habe ich den dazu? Genau, die Motorrad Online schreibt dazu, zu den Fragen, was kostet auch eine Nachprüfung? Die schreiben, mit Entfall der Mängelschleife ist es rechtlich nicht mehr möglich, einen geringen Mangel direkt zu beheben, die HU zu bestehen und die Prüfplakette zu erteilen. Selbst einfache Handgriffe führen so zu einer Nachprüfung, die bis zu 66% der Kosten der HU und AU zusätzlich verursacht. Im Falle einer HU für derzeit 47,60 Euro, Stand 31.01.24, in beispielsweise Baden-Württemberg, kämen 31 Euro für die Nachprüfung hinzu. Eine Nachprüfung kann innerhalb eines Monats erfolgen. Das heißt, also erstmal hat Motorrad Online auch dargestellt, dass grundsätzlich die Gebühren ziemlich deftig gestiegen sind. Also in Baden-Württemberg die HU-Gebühren 2024 von 67,10 Euro auf 75,10 Euro, also 11% gestiegen. Aber die schreiben halt auch eben, du hast diese Mehrkosten auch bei geringen Mängeln. Und die hattest du vorher offenbar nicht. Und das ist natürlich schon belastend, kann man sagen.
Genau, absolut. Aber das muss ich tatsächlich sagen, also ich kann mich jetzt nicht bewusst daran erinnern, dass das bei mir, warte mal, doch, das war irgendwann mal, ich glaube, bei meinem Golf. Und ich weiß aber nicht, ob ich da jetzt diese angesprochenen, was waren das jetzt, 66% nochmal berappen musste. Ich habe das Gefühl, das war irgendwie deutlich geringer. Also du hast ja dann, ne, diese Mängelschleife, so wie du es jetzt beschrieben hast, egal ob jetzt Auto oder Motorrad, bedeutet ja, du hast dein Auto in der Werkstatt, der TÜV geht zur Werkstatt, stellt diesen Fehler fest, die Werkstatt behebt den Fehler und dann ist die Geschichte quasi für dich geritzt. Das ist diese Mängelschleife sozusagen, ne? Aber es gibt ja quasi auch die Option, wenn ich mich richtig erinnere, du gehst zum TÜV, fällst durch wegen irgendwas und musst dann innerhalb der nächsten 4 Wochen quasi wieder vorstellig werden und den behobenen Mängel dokumentieren und vorführen, dass das jetzt in Ordnung ist, kriegst dann den TÜV, ohne aber jetzt wirklich einen Großteil des eigentlichen TÜV-Betrages, der fällig wird, nochmal nachzubezahlen. Also ich sag jetzt, hat früher TÜV und AU zusammen 80 Euro gekostet. Ich sag jetzt einen Betrag, ne? Ja. Und dann bist du nochmal hin und hast nochmal 20 Euro bezahlt. So, und dann war das aber gut, ne? Und so wie es jetzt ist, haben wir ja den Fall, dass du dann die 80 hast, plus dann nochmal 60 on top. Oder beziehungsweise 50, 53, weil du ja die 66% bezahlen müsstest, ne? Also nochmal deutlich teurer für diesen Wiedervorstellungstermin. Aber du hast es ja vorgelesen, die Artikel sind ja auch nicht ganz, ganz eindeutig.
Das genau.
Schreit ja so nach einem Aufruf, wenn wir hier einen TÜV-Prüfer oder...
Ja, Moment, genau. Ich will nämlich haben. Was anders reinbringen, weil so richtig klar ist es nicht. Und ich habe mich diesmal versucht, da wirklich auch intensiv drauf vorzubereiten, nachdem wir mit der Streckensperrung, glaube ich, nicht ganz so wasserdicht an einer Stelle waren. Ich hatte dann nämlich noch auf der Automotor und Sport was gelesen, auch unter der Unterschrift mehr Bürokratie, aber nicht mehr Kosten. Wir werden euch die Artikel hier in den Shownotes auch nochmal reinhauen, könnt ihr das selbst nachlesen. Und dort steht nämlich geschrieben, ein Experte der GTÜ, betonte gegenüber Auto, Motor und Sport.de, dass sich aus Sicht des Kunden an den Kosten für die Hauptuntersuchung allerdings nichts ändere. Der Prüfingenieur muss sich in jedem Fall selbst von der Beseitigung des Mangels überzeugt haben. Zitat: Die Mängelschleife besagt lediglich, dass ein Mangel vor Abschluss der HU im Beisein des Prüfingenieurs abgestellt werden kann. Das Entgelt für eine Nachprüfung am selben Tag liegt im Ermessen der entsprechenden Prüforganisation, so der GTÜ-Experte. Finde ich irgendwie sehr wirr. Ich verstehe es nicht so hundertprozentig. Ich glaube, Quintessenz ist einfach nur aus unserer Perspektive jetzt: Achtet drauf, wenn ihr zum TÜV, zur HU, wie auch immer geht, ja, dass es da unterschiedlich sein kann. Grundsätzlich ist es wie immer so. Das Leben wird nicht günstiger, es wird eher teurer. Die werden schon immer schauen, wo sie die Hände aufhalten können. Ich meine, wie viel Organisationen gab es davor schon, das habe ich letztes Jahr auch mit dem Auto erlebt, die dann solche Sachen anbieten wie Vorabcheck. Da zahlst du dann irgendwie 20 Euro, weil die sagen, ah ja, hier, wir checken mal kurz vorher dein Auto, ob irgendwelche TÜV-Mängel vorliegen, und wenn es dann nicht durch den TÜV geht, übernehmen wir die Kosten. Das ist also sehr, sehr verlockend. Wenn es jetzt wirklich um so Sachen geht wie Luftdruck, ey, come on, also das kann man zum einen selbst noch checken, zum anderen, wenn das jetzt wirklich durchfällt, weiß ich nicht, wie ich da reagieren würde gegenüber dem TÜV-Prüfer, wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, 0,5 Bar zu wenig drauf wären. Also dem würde ich ja was erzählen.
Naja. Ja, absolut. Also an dieser Stelle natürlich auch nochmal ganz klar der Rat. Du hast ja diese 20-Euro-Check-up-Geschichte jetzt gerade angesprochen. Die kann man ja auch, bevor man zum TÜV geht, egal ob das mit dem Auto oder Motorrad ist, im Großen und Ganzen selber machen. Und das lohnt sich ja auch einfach auch aus Gründen der Fahrsicherheit immer dann, wenn das Fahrzeug jetzt irgendwie lange stand und dann wieder in Betrieb genommen wird. Stichwort, ne? Saisonstart oder lange Standphase im Winter. Geht ja nicht allen so wie mir, dass dann der Schlüssel gedreht wird und das Ding nicht anspringt und du dich eben mit der Fuhre beschäftigen musst. Viele stehen ja in der Garage, können direkt losfahren, und es macht aber tatsächlich Sinn, Luftdruck natürlich erster Weg an die Tankstelle zu kontrollieren, weil über die Standzeit verlieren die Reifen einfach grundsätzlich Luft, mal mehr, mal weniger, oder da ist eine Motorrad mehr, das andere weniger, aber grundsätzlich geht Luft verloren, und das hat natürlich massiven Einfluss auf die Fahrbarkeit und das Fahrverhalten. Und das Gleiche ist natürlich auch, wenn es jetzt irgendwie kalt war, es kann irgendwas korrodiert sein, Blinker funktionieren nicht mal richtig, Bremsricht funktioniert nicht mehr, irgendwelche Kontakte verschlissen und so. Das kann man ja tatsächlich mit einem kurzen Check mal prüfen, und das bietet sich natürlich auch an, wenn ich zum TÜV gehe, egal ob ich jetzt mit einem Auto oder mit dem Motorrad unterwegs bin. Es gibt ja ein paar Punkte, die lassen sich halt einfach kontrollieren, und da machen wir jetzt gleich das Ding auch noch rund und sagen, hey, wenn du das machst, auch regelmäßig nach dem Ölverbrauch schauen, Ölfüllstand kontrollieren, ich sage jetzt mal Scheibenwischwasser, Kühlwasser und so, dass man da immer mal wieder ein Auge drauf hat, tut man sich einen Gefallen und sorgt eben für mehr Fahrspaß und logischerweise auch Fahrsicherheit, ganz wichtiger Aspekt. So, jetzt haben wir quasi hier diese erhobene Zeigefinger-Aktion auch abgeschlossen, hoffe ich.
Ja, war auch genug vom TÜV, keiner mag das, alle 2 Jahre muss man da halt hin, so ein Scheiß,
Geld verbrennen. Aber du hast ja, jetzt haben wir ja quasi den TÜV abgehakt, und ich bin ja super furchtbar neugierig, weil ich jetzt dieses Jahr noch keines oder fast keines der neuen Motorräder live gesehen habe. Aber du hast ja quasi neben deiner TÜV-Recherche vor Ort Recherche tatsächlich betrieben und warst in München auf der IMOD auf Motorradmesse und hast dich von deinem neuen Lieblingsgefährt inspirieren lassen. Jan, jetzt erzähl mal, mach mal hier schön die Hosen runter, Butter bei die Fische. Wie war denn deine Messeerfahrung jetzt dieses Jahr? Du hast ja da schon die ein oder andere Nachricht, eine Aufregernachricht fast, um das nicht so zu sagen, per ja Signal geschickt und mich da so ein bisschen dran teilhaben lassen. Aber jetzt will ich es genau wissen.
Ja, bevor wir vielleicht auf die Details, auf die Hersteller und so weiter zu sprechen kommen, vielleicht eine allgemeine Grundsatzfrage, weil die auch in der Gasgeflüster-Community so ein bisschen diskutiert wurde. Die E-Mod in München war früher immer auf dem Messegelände in Freimann in München, ist jetzt, ich glaube, vor 2 Jahren umgezogen auf das Messegelände in Riem. Das ist deutlich größer. Das ist das, wo irgendwie letztes Jahr auch große Konzerte von Helene Fischer und Robbie Williams waren. Also eine riesengroße Fläche, und wurde hier jetzt zusammengelegt mit der Free, der Freizeit- und Reisemesse. So, das heißt, da sind dann irgendwie 5, 6 Hallen oder ich glaube noch mehr, und irgendwie 4 davon sind von dieser Freizeit- und Reisemesse belegt und 2 von der Motorradmesse. Ich weiß noch, dass wir auch mal das Vergnügen hatten, zusammen in München auf einer Motorradmesse noch auf der E-Mod im klassischen Sinne zu arbeiten. Jetzt hat sich das ja schon ein bisschen verändert. Damals waren das, glaube ich, 4 oder 5 Hallen. Die Hallen als solche waren ein bisschen kleiner als die Hallen jetzt in dem neuen Ding. Aber es war damals schon spürbar, die großen Hersteller haben sich zunehmend rausgezogen. Das ist ja eh so ein Thema gewesen, auch international. Einige Hersteller auf vielen Messen gar nicht mehr so verfügbar. Es war damals spürbar, dass der Zulauf eher abnimmt, also eher niedrigere Besucherzahlen. Aus dem und vielleicht auch andere Gründe, die wir einfach nicht kennen, aber das ist jetzt meine These, wurde dann eben beschlossen, jetzt dieses Konzept zu machen, dass man 2 Messen da zusammenlegt. Wie findest du das grundsätzlich, wenn du das so hörst?
Eigentlich gut, muss ich sagen, denn ich bin ja als Motorradfahrer draußen unterwegs zum einen und natürlich auch nicht nur Motorrad interessiert. Und wenn ich jetzt tatsächlich die Möglichkeit habe, neben verschiedenen neuen Modellen und Zubehörhersteller auf der Messe zu besuchen und mir da quasi die Produkte anzuschauen, noch weiter zu schlendern und vielleicht mir ein neues E-Bike anzuschauen und vielleicht sogar eine Runde zu drehen oder irgendwelches Outdoor-Equipment, ne, was ich ja quasi auch vielleicht auf der Motorrad brauche, auf der Motorradtour brauche, oder vielleicht gibt's ja sogar Motorradanhänger oder Wohnmobile oder was auch immer, was ja beim Rennstreckefahren zum Beispiel auch immer eine große Rolle spielt. Ich muss sagen, begrüße das eigentlich durchweg, auch wenn ich es noch nicht erlebt habe, weil mich die Bereiche zum einen interessieren und es gibt natürlich noch einen anderen Aspekt. Die Outdoor-Fans, die mit dem Fahrrad unterwegs sind oder campen gehen oder was auch immer, schwimmen, paddeln, Stand-up, whatsoever, die sind natürlich Outdoor-Fans und haben natürlich dadurch auch die Möglichkeit, im Motorradbereich mal vorbeizuschauen und finden vielleicht auch Interesse und Spaß an dem Zweirad-Thema. Vor allem jetzt mit dieser B196-Regelung ist das ja auch deutlich offener für diejenigen, die eigentlich keinen richtigen Motorradführerschein in Anführungsstrichen haben. Also ich finde es aus beider Sicht eigentlich durchweg positiv. Aber du hast wahrscheinlich eine andere Erfahrung gemacht.
Nee, also gar nicht. Es gab bloß eben Stimmen, die sagen, hey, nervig, dadurch halt viel, viel voller und Leute sozusagen auch an den Motorradständen, die ja eigentlich mit Motorrad überhaupt nichts zu tun haben, dadurch mehr Gewusel, viel Gedränge, kein Platz und man möchte sich quasi unter seinesgleichen beschäftigen. Ich bin da genau deiner Meinung. Ich meine, wir sind ja eh so voll pro Völkerverständigung und ich glaube, solche Themen wie Streckensperrungen und so weiter bedingen eigentlich, dass wir umso mehr uns auch in die Breite aufstellen müssen als Motorrad-Community, also da wirklich Schnittstellen schaffen zu anderen Bereichen, dass gerade im Outdoor-Bereich, und das ist ja diese andere Messe mit Freizeit und Reise und so weiter, die Leute, die Motorradfahrenden nicht immer nur als Gegner wahrnehmen, sondern dann vielleicht auch ein Verständnis entwickeln. Das heißt, ich war da, habe mir irgendwelche Wandersachen angeschaut, wie auch immer, und gucke dann bei den Motorradfahrenden vorbei und denke mir so, ah ja, okay, sind ja alles gar nicht nur so diese Proleten, die irgendwie lautstark aufdrehend an einem vorbeifahren, sondern es sind ja Leute wie du und ich, die einfach auch Bock haben, die Freizeit zu genießen. Deswegen finde ich das ganz, ganz toll. An der Stelle übrigens sehr viel gegendert an alle, die das hassen und uns weiterhin Hassmails deswegen schreiben wollen. Macht's gerne. Wir registrieren die, löschen die. Es ist uns aber egal. Egal. Weiter geht's. Also ich finde es total cool, einfach aus eigenem Interesse. Du weißt ja selbst, ich bin auch gerne außerhalb des Motorradfahrens in den Bergen, in der Natur unterwegs und fand es ganz cool, sich da andere Sachen auch anzuschauen und muss auch irgendwie sagen, es ist ja auch für die Herstellenden interessant. Also Motorrad Marken, die sich jetzt zurückgezogen haben, kriegen dadurch vielleicht nochmal mehr Motivation, doch wieder auf so eine Messe zurückzukommen, wenn sie hier nochmal Zielgruppen ansprechen können, die sie in den Showrooms der Händler normalerweise nicht ansprechen können. Ne? Weil ganz klar, wer geht zum Händler, wer geht zu irgendwelchen Motorrad und Tour, bla 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 Geschichten, das sind immer nur Leute, die schon den Führerschein haben. Aber für jetzt KTM, BMW, Ducati, wie auch immer sie heißen, Leute anzusprechen, die normalerweise in der Natur sind und zu sagen, hey, setz dich doch mal Probe, super schwer. Deswegen finde ich das Konzept eigentlich auch ganz cool und habe auch den Eindruck, dass da eigentlich ein ganz gutes Miteinander so ist. Naja, zu der Messe selbst, nichtsdestotrotz, ich habe es gesagt, wir waren, glaube ich, vor 5 Jahren oder so zusammen auf Messen unterwegs. Ich habe schon den Eindruck, dass es deutlich abgespeckt hat. Ne? Also gar nicht mehr vertreten waren jetzt, glaube ich, Ducati und KTM. Ich habe sie, glaube ich, eben genannt, total hohl. Die habe ich aber nicht gesehen. Da siehst du natürlich mal irgendwie Motorräder auf irgendwelchen Zubehörständen oder sonst was. Aber großartig dort eigentlich nur noch wenige. Und das finde ich schon sehr, sehr traurig. Und das ist natürlich ein Dämpfer, weil ich muss sagen, mein Interesse ist natürlich schon, wenn ich da hingehe, gerade mit Blick auf unseren Podcast, in dieser breiten Masse über alle Hersteller hinweg einen Eindruck zu gewinnen.
Egal ob Urlaubsreise, Motorradtest oder unsere jährliche Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt. Für die Navigation nutzen wir auf unseren Motorradtouren die App von Kalimoto. Der einzigartige Kurvenalgorithmus führt uns nicht nur zuverlässig über die schönsten Motorradstrecken ans Ziel, dank der einfachen Nutzung ist auch die individuelle Streckenplanung ein Kinderspiel. Besonders komfortabel, über den Webplaner kann man seine Touren bequem daheim am Rechner zusammenstellen und unterwegs über die App abrufen. Dank Offline-Karten mit Informationen zu Tankstellen, Motorradtreffs und Bike-Hotels ist mit der Premium-Version auch die Navigation in den entlegenen Regionen Deutschlands und der Welt kein Problem. Das Teilen von gefahrenen und geplanten Touren ist selbstverständlich ebenfalls möglich und die Routen können auch im GPX-Format exportiert werden. Wir nutzen die App noch auf dem Smartphone, Kanimoto funktioniert aber auch im Head-Up-Display von Tilsberg oder via CarPlay direkt auf dem Motorrad. Wer wie ich gerne mal eine Tempobeschränkung übersieht, ist dank integrierter Geschwindigkeits- und Blitzerinformation jederzeit sicher unterwegs. Gasgeflüster-Fans erhalten ab sofort eine 30-tägige Testphase für das Premium-Jahresabo und können so alle Funktionen der App in Ruhe und ausgiebig testen. Einfach unter kaloimoto.com anmelden oder registrieren, die Jahresoption wählen und mit dem Code GAS30 die Kalimoto Premium-Version einen ganzen Monat kostenfrei ausprobieren. Den Link zur Seite und alle Informationen findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ob einfach nur von A nach B oder für die ausgedehnte Tour. Mit Kalimoto findest auch du den kurvigsten Weg ans Ziel.
Und das ist halt irgendwie nicht so geil, muss ich sagen. Also ist nicht so, ja, nicht so gut gelungen.
Das kann ich gut nachvollziehen. Einfach aus Podcast-Sicht natürlich zum einen, aus Motorradinteresse von unserer Seite, aber auch natürlich für alle anderen, die jetzt unterwegs sind und sich einfach nur mal diese unterschiedlichen Fabrikate, die Neuheiten und sowas angucken wollen. Man muss aber tatsächlich so ein bisschen, was jetzt die Marken angeht, entschuldigend mit dazu erwähnen, dass wir jetzt ja hier E-Mod oder Motorradwelt Friedrichshafen, Motorräder Dortmund, ne, das sind ja diese Regionalmessen und da war das ja schon immer so, dass die Marken selber oftmals nicht vertreten waren, sondern dass, wenn sie dort vor Ort waren, die Händler. Ne? Ja. Und da, wie soll ich sagen, bin ich zu wenig drin, als dass ich da jetzt mich bewusst wirklich drüber aufregen oder beschweren kann, weil die natürlich A, den großen Vorteil haben, im Moment boomt es halt, ne? 2023, ein massives Motorradjahr, Absätze in allen Bereichen des Todes und vielleicht auch über die letzten Jahre sich die Entwicklung oder für die das sich herauskristallisiert hat, dass quasi diese, also als Händler jetzt, ne, dass diese Messepräsenz den Aufwand nicht wert ist aus Vertriebssicht, ne? Weil deswegen sind also, die Händler vor Ort so, ne?
Michael, sind ja immer quasi
zwei Seiten der Medaille, sage ich jetzt mal, ne?
Total, aber dass die HändlerInnen das sozusagen aus einer ökonomischen Perspektive betrachten, ist völlig klar. Es ist trotzdem einfach schade und ich muss sagen, ich weiß noch, früher war ich auch wirklich auf den lokalsten Messen, irgendwie in Mannheim bei meinen Eltern auf so einer mini kleinen Motorradmesse und es war einfach geil, wenn du zum Beispiel Kleidung brauchtest, dorthin zu gehen, du hast irgendwie, keine Ahnung, 5, 6 verschiedene Zubehör, Bekleidungsstände, wo du hingehen kannst, einfach mal ausprobieren kannst, das ist super cool und das wäre es dieses Mal bestimmt auch wieder, das kommt ja auch immer darauf an, was man will. Dann gibt es oft irgendwelche Sachen mit Messepreisen. Ich weiß noch, ich habe für meine BMW diese Stormgrip Tankpads gekauft. Also für alle, die das nicht kennen.
Stormgrip, ja.
Ja, das sind so Aufkleber, nenne ich es mal. Die machst du an den Tank ran. Die haften wie Hulle und haben so eine raue Oberfläche und geben dir einfach ein bisschen mehr Halt an den Oberschenkeln. Und zum anderen schützen sie auch einfach den Lack. Das war eigentlich meine Hauptmotivation dahinter. Und da kriegst du natürlich oft irgendwie Messerabatte und so weiter. Das ist irgendwie cool, sich dort zu kaufen. Jetzt dieses Mal war ich, wie gesagt, da und hatte überhaupt kein Kaufinteresse. Budget oder Geldbeutel gibt's eh nicht her. Aber ich wollte mich einfach nur informieren. Und das ist dann natürlich schon so ein bisschen schwach. Nichtsdestotrotz, und darauf wolltest du ja eingangs hin, war ich auch bei meinem Aufregerthema.
BMW-Motorrad. Ein Punkt, ne, was ich jetzt tatsächlich sagen muss, was ich nachvollziehen kann als Beschwerde oder Aufreger für die Motorrad-Community bei diesen Kombimessen, ne? Ja. So wie du das vorhin beschrieben hast, war natürlich sehr viel los auf der E-Mod. Und wenn ich als versierter oder interessierter Motorrad-Fan zum Stand komme, meines Lieblingshändlers, der Lieblingsmarkt, was auch immer, ne? Und da wuseln halt einfach 1 Million Leute rum. Ich komme nicht richtig an den Mopeds ran und viele davon, ich sag jetzt mal eine Nummer, ne, 30% sind eigentlich nicht wirklich interessiert, nerven da quasi das Stand, nerven in Anführungsstrichen, nerven das Standpersonal mit Fragen, die, naja, so ein bisschen Hanebüchen sind für jemanden, der sich mit der Motorradmaterie auskennt. Und dann komme ich und will da irgendwie valide was adressieren. Und aufgrund der Riesenmenge an Publikumstrom und dummen Fragen ist vielleicht nicht mehr so viel Zeit und so viel Interesse da am Samstagabend, um kurz vor sechs mir das detailliert zu beantworten. Das kann ich natürlich vorstellen, dass da die Stimmung auf der Motorrad-Fan-Seite in den Keller geht und sich das so ein bisschen auf die Nicht-Motorrad-Fans, die da rumwuseln, überträgt. Also das kann ich, also aber
ja,
ich
meine,
das ist natürlich Messe-Konzeptmäßig
und auch vielleicht
Standpersonal so, ne?
Ja. Also wenn ich jetzt einfach nur mal Modelle sehen will, ja, also gar nicht direkt kaufen will, sondern so wie ich jetzt dahin. Mhm. Natürlich nervt's da, wenn da so sau viele Leute sind. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch das, was es braucht. Nur wenn viele Leute da sind, werden die Hersteller auch nächstes Jahr wiederkommen. So. Aber die Frage ist, ich will ja einfach nur die Modelle mal von außen sehen. Wenn ich jetzt wirklich ein sehr vertieftes Interesse habe zu einem spezifischen Modell, hilft mir am Ende des Tages auch die Messe nicht weiter. Da muss ich zum Händler gehen und es probefahren. Und sind wir doch mal ehrlich, also ich krieg da irgendwie immer so ein bisschen einen Rappel. Aber das soll ja jeder machen, wir selbst. Ich habe das mit 18, 19 auch gemacht. Wenn du dann irgendwie zum Honda-Stand gehst, wie viele sich da auf die Fireblade draufhocken, weiß ich nicht, drei Haare am Sack, ja, aber sich da draufhocken und die Allerdicksten machen irgendwie, dann wird da schön gepostet, immer die gleiche Sitzhaltung, wie auch immer, man kennt's, wird cool gelacht und so. Und ich denke mir einfach nur so, ja, okay, das Bild ist halt auch in 10 Jahren nicht cool so. Aber jetzt bin ich schon wieder viel zu judgy unterwegs.
Da müssen wir ja auch alle durch und da kommen wir ja genauso her. Das muss man an der Stelle genau, dazu sagen. Ne? Also Jan saß ja schon da, als das erste Härchen spross, ja. Saß er da und mit seinen 15,5 und hat einen Dicken auf dem Superbike gemacht. Ne?
Und genauso habe ich dann auch irgendwie die Bremse gezogen, so ein bisschen eingefedert und so und so getan, als hätte man da jetzt irgendeine Erkenntnis draus gewonnen, wie dieses Fahrwerk funktioniert, wenn du da halt einmal so einfederst oder was weiß ich. Weißt du, und dann denke ich mir aber so, ja, sollen sie irgendwie alle machen, aber nichtsdestotrotz, wenn du das Motorrad wirklich kennenlernen willst, dann musst du es irgendwie fahren. Klar, du kannst, wenn du wirklich eingefleischt bist, schon durch Probesitzen einmal so ein bisschen die Ergonomie halt checken, ist das Motorrad zu groß, zu klein, wie auch immer, klar, aber auch zu deinem Thema mit den Fragen, ja, also bin ich jetzt als versierter motorradfahrende Person eher berechtigt, dort eine Person anzusprechen, als jemand, der gar keinen Plan hat, der von dieser Kombimesse kommt, ne, und dann denke ich mir so, nee, weil nochmal, wenn ich so richtig krass detaillierte Fragen haben will, ist eh die Frage, ist da jemand an dem Stand, der mir das so in der Tiefe beantworten kann? Und eine Person, die halt wirklich keinen Plan hat, ja, die von der Freizeitmesse da halt irgendwie kommt, vielleicht ist das der Einstieg, dass die auch irgendwann Motorrad fährt. Ne? Wie sollen die Leute dazukommen? Die meisten Leute kommen zum Motorradfahren, weil sie irgendwelche Dödel kennen, so wie dich, wie mich oder sonst wen, die halt sagen, hey, ist geil, macht Bock und so weiter. Dann sagen sie, okay, sie wollen das auch mal ausprobieren. Aber wenn du sonst aus einem Umfeld kommst, wo keine Sau Motorrad fährt, dann ist doch geil mit so einer Messe. Aber egal.
Absolut.
Lass uns das Thema,
also
Thema abhaken.
Sollte auch keine Berechtigungsfrage sein, sondern einfach nur die Emotionen desjenigen so ein bisschen näher bringen, der da vielleicht sich doch drüber aufregt, weil die Umstände sind, wie sie sind.
Ja. Kommen wir aber zu dem, was ich gesagt habe. BMW Motorrad.
Jetzt geht's eigentlich gerade.
In einer der letzten Folgen hatten wir es ja über diesen, wie heißt der, CE02, von mir auch Juppie-Schleuder getauft.
Ja.
Und ich bin da zum BMW Motorradstand gegangen und das war einer der größten Stände auf dieser E-Mod, ne?
Heimspiel natürlich auch, ne? Die sind ja nur klar, einen Steinwurf oder ein Teil des Motorrad, BMW Motorrad Standortes ist ja nur ein Steinwurf von der Messe entfernt.
Und wie es der Zufall so wollte, stand als erstes von der Richtung, wo ich kam, aus der CE04 und der CE02 waren an der Ecke, auf der ich den Stand betreten habe. Und dann dachte ich mir schon so, na gut, jetzt musst du es dir halt mal anschauen. Gut, was soll man jetzt irgendwie so optisch sagen? Ja, es ist halt irgendwie, die heißen ja nicht mal E-Scooter sonst was, sondern die heißen E-Parcourer. Hast du das gelesen? E-Parcourer,
ja.
Das ist der Hammer. Und sorry, aber da bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen vorverurteilend. Vor mir natürlich direkt so ein Juppie, weißt du, mit so einer seitlichen Umhängetasche, so einer schönen Lederjacke, setzt sich da drauf und Alter, hat der diesen CE02 da durchgetestet bis zum geht nicht mehr. Ich wollte mich da einfach nur mal draufsetzen. Normalerweise hocken sich die Leute da drauf, sitzen einmal kurz, checken so, okay, wie ist mit der Armlänge, Kniewinkel, bla bla bla, machen vielleicht noch ein Foto und ist gut. Der hat das Ding, also der CE04 stand da fest montiert, also wirklich so aufgebockt, mit Achse festgemacht am Boden und so weiter, konntest nichts machen. Der CE02 stand einfach auf dem Seitenständer. Der hat den Ständer hochgemacht, wieder runter, hat das Motorrad hin und her geschoben so ein bisschen, hat sich da draufgesetzt, vorne eingefedert, hinten mit dem Arsch hochgehupft, hat alle Teile da irgendwie so bewegt und ich dachte mir immer so, boah, Junge, es ist ein Epakurer. Lass mal gut
was
sein.
Was auch immer das sein mag, so, ne? Was?
Ja, voll, voll. Naja, mich draufgesetzt, so unspektakulär, ein Foto gemacht. Das, mal sehen, ob das das Titelbild wird, wird man mal sehen, ja. Bisschen schäbig gefühlt, vor allem, weil ich selbst halt, ich bin ja der Oberjuppie. Das muss man dazu sagen. Alle, die sich jetzt aufregen, wenn ich über Juppies schulde, ich wohne hier in München, latsch genauso rum, geh gerne irgendwie nachhaltig einkaufen, was weiß ich, ja.
Also, Gender, das ist Kracht.
Gender, das ist Kracht. Eigentlich muss ich da als erstes drauf sitzen. Völlig Wurst, scheiß drauf. Wir sagen nur, wir gendern, sind wir ja quasi inklusiv, aber können trotzdem ablästern, das darf man hier nicht missverstehen. Auf jeden Fall das Foto gemacht, okay, alles klar. Dann bin ich da weitergegangen und was mir einfach schon auffällt an diesem BMW-Stand, ist ja schon diese Breite des Produktportfolios. Ne? Also man darf vielleicht sagen, wir sind hier gerade auch mit der Ausfahrt mit einem anderen Hersteller in Kontakt, ob wir da vielleicht irgendwie was gedeichselt bekommen für unsere Ausfahrt, um wieder eine kleine Überraschung mit dabei zu haben, muss man mal schauen. Und in diesem Zuge habe ich mal geschaut, was andere Hersteller so haben. Und da ist die Produktpalette im Vergleich zu BMW doch echt klein. Aber wenn du dir BMW anschaust, die haben ja mit, also die haben ja wirklich alles. Die haben diese Scooter, E-Parcourer, Enduro, eh klar, Naked Bikes.
Also mit Enduro meinst du, so Reise-Enduro, ne?
Ja, genau. So, ja. Also die GS, wobei auch die kleinere GS kannst du ja auch so ein bisschen mehr zum Enduro-Wandern, vielleicht nicht so ganz krass so, wie nennt man das? Keine Ahnung. Also könntest du jetzt vielleicht nicht durch Bosnien mit den Betas mithalten.
Es kann kein Hard-Enduro.
Ja. Genau, es ist einfach eine geisteskrank große Produktpalette. Und so standen da halt eben auch diese ganzen R18 rum, diese Chopper, Customized, bla bla bla. Und direkt nebendran steht dann halt die M1000RR. So, und in diesem Kontext habe ich einen alten Bekannten auch wieder getroffen, der für BMW Motorrad tätig ist. Und wir kamen so ins Gespräch und so. Und kamen dann so ein bisschen auch auf die Marke eigentlich zu sprechen und dieses Produktportfolio. Und er war so voll begeistert. Er so, ja, geil, wir holen irgendwie alle ab und so. Und ich muss sagen, mich hat dieser Stand doch zunehmend gestört. Und nein, das ist jetzt kein Rant gegen BMW Motorrad oder die einzelnen Maschinen, die sie da irgendwie haben, alles cool und wie gesagt, soll jeder kaufen. Nur was mir aufgefallen ist in diesem Umfeld ist halt, was macht diese Marke eigentlich noch aus? Was ist dieses einzigartige Ding? Und wenn du dir dann schon irgendwie andere Hersteller anschaust, und jetzt, sorry, das ist so ein bisschen abgedroschen, aber dieses Beispiel funktioniert halt einfach immer mit den italienischen Marken. Nimm Ducati. Die haben auch mittlerweile ein recht breites Portfolio von Supersportler, Naked Bike, Supermotos und auch Enduros. Und trotzdem weiß jeder, diese Marke steht für Sport, für Emotionen. So, und jetzt die Frage an dich, Michel. Wofür steht denn BMW Motorrad?
Für die meisten verkauften Zweiräder weltweit. Also, beziehungsweise weltweit ist falsch. Weltweit ist natürlich völlig falsch. Aber für die europaweit, glaube ich, am meisten verkauften Motorräder, Deutschland sowieso. Und wenn ich irgendwas mit BMW verbinde, dann ist es eigentlich so dieses Image des bayerischen Ingenieur, bayerische technische Handwerkskunst, will ich es jetzt mal sagen. Also Kunst ist vielleicht das falsche Wort, weil ne, das geht ja eher so. Also
in made dieses, in Germany halt, ne?
Ja, also das, ich glaube, das trifft es ganz gut. Und aber, das macht es für mich genau, auch noch aus.
Ja, aber für also, mich zum Beispiel
auch, gar nicht auch wenn nicht alles made in Germany ist, so, ne? Das muss man ja, auch dazu sagen.
Aber guck mal, das Ding ist, ich weiß noch, als ich bei BMW Motorrad war, das war zu Zeiten, als die F57, F850 kamen. Mhm. Oh, Riesenaufschrei, erstmals in China auch produzierte Motoren, nichts funktioniert. Ewig lange Lieferverzögerungen, technische Probleme, bliblablub. Dann am eigenen Leib erfahren, meine S1000R, die Leidensgeschichte. Natürlich ist es jetzt ein Einzelfall, ja. Ich glaube nicht, dass man jetzt darstellen kann, die S1000R als solche wäre irgendwie ein Kackmotorrad und würde nicht funktionieren. Aber ich halt einfach super früh gerissenen Kupplungszug, dann die ganze Scheiße mit dem ABS-Modulator, Bremsen, bliblablub, was nicht alles da kaputt war, Kette sau früh am Ende. Also muss ich auch die Schuld vielleicht auch bei mir suchen, keine Frage, ja, will das gar nicht so vorverurteilen. Aber jetzt halt auch einfach das Thema rund um die R1300, so, mit Riesenproblemen jetzt auch wieder, irgendwelche Relays angefackelt in den Vorserienmodellen, wie auch immer, große Rückrufaktionen, dann das Thema Kardanantrieb muss jetzt bei den älteren Modellen nach 60.000 Kilometern gewechselt werden auf BMW-Nacken. Bei den neuen Modellen R1300 ist mein Wissensstand, nach 80.000 auf Nacken des Kundens muss das gewechselt werden. Und das war früher halt nie ein Thema, ne? Und da habe ich mit den BMW-Mitarbeitenden auch gesprochen, habe gesagt so, hey, ist ja nicht so, dass ihr jetzt schlechter seid als andere Hersteller, ne? Bei Ducati und Co. kaufst du dir so ein bisschen diese Zicken halt auch mit ein. Das gehört da irgendwie so dazu. Aber das Ding ist halt, dass für mich auch BMW-Motorrad verbunden war, noch mit dieser deutschen Wertarbeit, Ingenieurskunst, Zuverlässigkeit. Und der Zug ist halt irgendwie abgefahren und gleichzeitig sehe ich dann halt irgendwie mein Motorrad sozusagen und ich finde die M1000 Doppel-R farbig zum Beispiel total geil, dieses Schwarz, ultra gut mit dem Carbon, die Winglets natürlich für die Straße völlig affig und so weiter, sieht aber geil aus. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mir so ein Motorrad kaufe und das abhole und nebendran kommt so ein kuttentragender Dude und holt sich die R18 ab, also soll er machen, ne? Auch irgendwie überhaupt kein Problem so, aber du zahlst halt einen horrenden Preis bei BMW, als Beispiel bei allen großen Herstellern, aber so dieses Differenzierungsmerkmal auf einer emotionalen Ebene sich halt gar nicht mehr gegeben. Und der meint halt so, hä, aber wieso, wir haben für jeden was und bliblablub.
Verstehe ich nicht. Also wo war das emotionale Differenzierungsmerkmal bei BMW in der Vergangenheit? Da fällt mir tatsächlich nur eins ein, und zwar entweder du mochtest Boxer und warst ein großer Fan, oder ja, du mochtest keinen Boxer und du warst kein Fan. So, ne? Mhm. Wenn wir jetzt so zurückgehen, sagen wir mal 15 Jahre, ne, bevor diese breite Diversifizierung oder diese größere Diversifizierung der Produktpalette bei BMW so massiv angefangen hat, ne, mit der S1000 Doppel-R damals, 2009, 2011, ich weiß nicht mehr, egal, also 15 Jahre her, so, ne? Da hattest du ja quasi, eigentlich hatte BMW immer das Image des alten, lahmen Boxer-Männermotorrad, sage ich jetzt mal. Das war das, was ich damit verbunden habe. Aber das ist ja kein, das ist für mich keine positive Verbindung, ne? Also eher im Gegenteil. Und jetzt, vor allem wenn du das emotional quasi betrachtest, ne, ist natürlich Produktpalette weiter. Aber wenn ich jetzt an BMW denke, du hast gerade die M1000R angesprochen, ne, denke ich zum einen, wie von angedeutet, Made in Germany. Und was auch total krass ist, du hast ein Motorrad mit 210 PS. Flügel dran, keine Verkleidung, hoher Lenker, ne? Und das ist das, was ich damals mitgenommen habe und was ich auch so beeindruckend finde bei dieser Entwicklung. Ich bin jetzt die neue XR noch nicht gefahren, aber ich gehe davon aus, da ist es genauso. Du kannst dieses riesig brutale Motorrad mit allem drum und dran problemlos einem Fahranfänger in die Hand geben, stellst alle Knöpfchen so ein, dass da nichts passieren kann, dann kann der damit problemlos fahren. Das geht von Standgasdrehzahl bis in den roten Bereich, ne? Und du kannst, wenn der oder die Anfängerin total vernünftig ist, ne, kannst du auch alle Knöpfe auf laut drehen, so, und der kann das Ding trotzdem fahren. So, und das, finde ich, ist ein Riesenmerkmal von BMW und das ist für mich auch mit der Diversifizierung der Produktpalette nicht verloren gegangen.
Ja, guter Punkt. Total guter Punkt. Ich sag ja auch nicht, und das ist immer ganz wichtig, dass meine Meinung jetzt hier die der Wahrheit letzter Schluss ist. Ja. Mir ist es einfach nur so ein bisschen aufgefallen an diesem Stand, ne? Und jeder findet ja für sich was. Also ist jetzt meine subjektive Meinung, wenn ich da halt hinkomme. Ich denke mir halt einfach nur, alles, was ich sehe daraus, ist die absolute Ökonomisierung dieser Marke BMW Motorrad. Also es geht wirklich darum, alles zu besetzen. Das hat BMW Motorrad, das ist ja übrigens auch noch eine News, die man hier nochmal mitbringen kann, gezeigt durch den Schritt, die BMW Motorrad Days auch nach Berlin zu bringen. Die waren ja immer in Garmisch, auch dort waren wir zusammen unterwegs. Ultra geile Kulisse, Berge. Für mich der Inbegriff vom Motorradfahren, diese ganze Landschaft dort. Ja, du setzt dich da irgendwie drauf, Landstraßen, Bundesstraßen vor dir, kannst Kurven fahren, kannst langgezogene Strecken fahren, kannst irgendwie auch Kieswege im Zweifel fahren. Und dann ging es nach Berlin, auf einmal in einem Umfeld, ich war nicht persönlich dort, muss ich sagen, ja, aber auf einmal auch mit Eintritt. So, was ist das? Auf den Motorrad-Days in Garmisch kannst du einfach auf dieses Riesengelände gehen. War super cool, super familiär. Und es war irgendwie klar, ja, es geht es um Erschließen neuer Zielgruppen. Also so völlig dieses Marketing-Ding dran, ne? Mhm. Und das hat mich schon so ein bisschen abgestoßen. Auch als dort der Kollege, mit dem ich da gesprochen habe, sagte so, naja, aber wir haben ja für jeden was. Ja, das gibt natürlich aus einer wirtschaftlichen Sicht Sinn. Und wenn du jetzt Vorstand von BMW bist, natürlich sagst du, hey, Marke, irgendwie scheißegal, ja. Am Ende wollen wir an jeden sein passendes Motorrad verkaufen. Und das kann ja jeder individuell anders betrachten. Gleichzeitig sagte mir die Person aber auch, sie haben schon festgestellt, dass sie mit der R18 Harley-Davidson-Fahrer auf gar keinen Fall ansprechen. Mhm. Die eine Harley fahren, werden auch zukünftig eine Harley fahren und werden sich halt nicht die R18 kaufen, wenn nebendran der Brützel irgendwie steht und sich auf seine S1000R hockt und denkt, er ist halt der Allergeilste so. Und umgekehrt ist es halt genauso. Ich muss halt wirklich sagen, wenn ich zu einem Unternehmen komme, wo ich das Gefühl habe, okay, es geht einfach nur darum, mir irgendwas zu verkaufen. Irgendwie das Produkt, was mir auch Spaß macht, das funktioniert ja auch, das ist ja noch ganz wichtig zu sagen, die Motorräder funktionieren, unstrittig. Aber so dieser Markenwert, ich weiß noch, als es so losging mit Make Life a Ride, da stand halt wirklich auch so diese, das war ja mal der Slogan, ich weiß gar nicht, ob das immer noch ist, von BMW
Motorrad.
Ja,
ja.
War schon irgendwie so ganz cool, aber ja, dann wurde sich am Stand so ein bisschen auf die Schulter geklopft von wegen so, ja, aber wir haben ja auch Elektromobilität. Da muss ich halt sagen, letzte Folge mit Nasty Nils, die wir hier zuletzt veröffentlicht haben, fand ich sehr, sehr spannend, was er auch zur Elektromobilität gesagt hat. Er hat gesagt so, hey, im Moment gibt's halt noch nichts Geiles, aber er ist da sehr rational und sobald es irgendwie was Geiles gibt, was irgendwie besser funktioniert, wird er sich das halt holen. Und ich glaube, unstrittig ist, es braucht sicherlich so adaptive Schritte. Du wirst jetzt nicht direkt die R1300 GS ersetzen können durch das gleiche Elektro E1300 GS oder sowas, ja. Aber dieser E-Parcourer, das wird mich nicht abholen und das wird für mich kein Modell sein, das ansatzweise das bietet, was ich mir vom Motorradfahren wünsche.
Absolut. Also zwei Dinge muss ich an dieser Stelle entschuldigend, vielleicht sogar drei, ansprechen. Ne? Also wir sind jetzt wieder an dem Punkt angekommen, hatten wir ja auch mit der Folge mit Nasty Nils so, wenn sich hier jetzt irgendjemand angesprochen fühlt, so, ne, war ja diese Aussage, Bierbäuch 120 Kilo GS-Fahrer, dann bist du vielleicht bierbäuchiger 120 Kilo schwerer GS-Fahrer oder GS-Fahrerin, kann natürlich auch passieren, überhaupt ist überhaupt gar kein Problem. Und wir wollen da ja auch tatsächlich, und das sieht man ja auch quasi an der Produktpalette, die bei Jans oder Jans Familie in der Garage steht, ne? Das ist ja auch nichts, wofür wir nicht offen sind. Jan fährt seit Jahr und Tag, naja, sag mal, seit Mitte der 2010er Jahre zumindest BMW S1000R, liebt das Motorrad trotz der ganzen Probleme. Sein Papa ist Besitzer von zwei GS, die der Jan inzwischen auch liebt. Wir entwickeln uns ja quasi alle so ein bisschen in diese Richtung und wir haben ja überhaupt gar kein Problem mit BMW und das schon noch weniger, weil sie jetzt ja auch angekündigt haben, dass die BMW Motorrad-Base wieder zurückkehren nach Garmisch-Partenkirchen 2024.
Ja, stimmt, das musste man noch sagen. Geil.
Genau, also das müssen wir
muss man auch nochmal dazu sagen, also man kann ja auch aus Fehlern lernen, ne? Jeder darf Fehler irgendwie machen. Meines Erachtens, also ob das ein Fehler war, vielleicht wollten sie das ganz bewusst einfach mal ausprobieren. Auch cool, sollte kein Mega-Rant sein so.
Und ich
denke mir halt einfach nur, boah, so ein bisschen räudig. Und das ist so das grundsätzliche Markenwert, Markenbild, wo ich so ein bisschen das Problem habe.
Und es gibt aber noch einen dritten Punkt, den man dazu bringen muss, dazu sagen muss. Ne? Den hatte ich vorhin angerissen, ohne wirklich drauf einzugehen und schlage jetzt quasi die Brücke dahin. Ne? Ich habe ja quasi das Thema weltweiten Motorradverkauf angesprochen. Ne? Und nicht alle Modelle, die unterschiedlichen Hersteller in ihrem Portfolio haben, adressieren natürlich uns als Motorradfans, also als Motorradfans, wie wir sie in Mitteleuropa oder im deutschen Raum vielleicht auch sind. Ne? Stichwort E-Parcourer. Ne? Für welches Terrain ist der gedacht? Ne? Das ist für urbanen Raum, für Großstädte. Ne? Das ist vielleicht was für Barcelona, das ist vielleicht was, vielleicht auch für Delhi oder wo du auch hinschaust. Ne? Kapstadt, whatsoever. Da ist das, passt das hin, für die ist das gemacht. Das muss uns auch theoretisch überhaupt gar nicht ansprechen. Ne? Es ist natürlich genauso für Berlin und spricht da vielleicht auch die Lieblingsjuppies vom Jan an und hat da vielleicht auch eine Zielgruppe, aber nicht alles, was da quasi an Produkten zur Verfügung steht und gekauft werden kann, ist ja tatsächlich für uns sozusagen gemacht. Und man, ne, Kommerzialisierung, du hast es angesprochen, darum geht's ja, das sind ja Unternehmen, ne, die müssen natürlich auch verkaufen und die erschließen sich auf diese Art und Weise natürlich auch neue Märkte. Ne? Wir hatten ja auch schon dieses Thema, ne, hier Kawasaki Wasserstoff Motorrad, beziehungsweise das Kawasaki Hybrid Motorrad, ne, wofür wir auch gesprochen haben, oder Elektroroller. Das holt uns ja tatsächlich auch nicht ab, aber da hat der Jens Kratschmer Motorrad Online im Kurvendiskussions Podcast tatsächlich eine sehr nette Bemerkung gemacht, die ich jetzt quasi aufgegriffen habe, ne, dass man halt einfach überlegen muss, okay, für welchen Zweck ist das denn gemacht? Für welche Zielgruppe ist es gemacht? Und für welchen Raum ist das gemacht? Und kein Wunder, dass es uns ein bisschen aufregt und vielleicht auch nicht so gefällt und halt nicht mit unserem Use Case sozusagen matcht, aber andere Leute, andere Regionen, andere Nutzer sehen das vielleicht einfach völlig anders und denken, wozu brauche ich einen 210 PS super Bike, so, ne? Komme ich schlecht von A nach B, finde keinen Parkplatz, Versicherung ist super teuer, Luxussteuer des Todes drauf, ne? Ich kann da nicht bequem mitfahren. Die Produktpalette ist ja doch international ausgerichtet, sag ich mal.
Ja. Ja, also spannend, wie auch immer. Schreibt uns gerne, was ihr dazu denkt. Jetzt habe ich gerade mitten in den Faden verloren.
Das macht überhaupt nichts.
Ich weiß gar nicht, ob man es bisher gemerkt hat, ne? Aber ich habe wirklich das erste Bier seit Ewigkeiten getrunken. Steigt direkt oben rein, ist herrlich.
Ist herrlich, so ein gesunder Bierdosch ist, weil das herrlich ist, ne?
Wir haben eigentlich auf unserer Agenda noch ein großes anderes Thema. Und ich glaube, das werden wir heute aber nicht erschöpfend in dieser Folge behandeln können. Und ich muss es trotzdem benennen, weil der Michel selbst zu Beginn gesagt hat, ja, das müssen wir auf jeden Fall droppen, weil dann macht der X. Und X ist nämlich die Veröffentlichung des dazugehörigen Videos auf seinen asphaltsüchtigen YouTube-Kanal. Der Michel hat nämlich in den vergangenen Wochen viel Zeit und Mühe verbracht bei Matthias Daum.
Von Daum Design, genau.
Daum Design. Und hat endlich seine R1 richtig geil folieren lassen. Ich habe das Bild schon sehen dürfen. Es ist wirklich, es ist was anderes. Es ist nicht so standardmäßig und trotzdem sehr schön. Also müsst ihr jetzt nicht irgendwie so ein chrom-rosa-farbenes Motorrad oder so erwarten, sondern es ist wirklich cool. Wir wollten darüber sprechen, was steckt da alles an Arbeit hinten dran, wie funktioniert so eine Folierung, mit welchen Motorrädern kann man das machen und vor allem, was kostet das ist. Aber das werden wir jetzt hier heute nicht mehr behandeln können. Aber ich musste es sagen, damit der Michel jetzt gezwungen ist, mit Druck Veröffentlichung dieser Podcast-Folge auch das dazugehörige Video auf seinem Kanal zu veröffentlichen.
Kleine Randnotiz an der Stelle, ganz wichtiger Punkt. Wir werden diese Folge jetzt ja wie immer am Sonntagvormittag veröffentlichen. Und ich gebe aber jetzt schon zu bedenken, dass das Video noch nicht auf YouTube verfügbar sein wird. Wenn ich es schaffe, und davon werde ich jetzt ausgehen und alles dafür geben, dass es live geht, werde ich es natürlich auf YouTube am Sonntagabend veröffentlichen. Zwischen, naja, ich sag jetzt mal 18 Uhr. 18 Uhr findet ihr das Video. Ab 18 Uhr Sonntag ist das Release-Video zum neuen R1-Design auf dem Asphaltsüchtig YouTube-Kanal zu finden. Und ich hau euch einfach auch schon den Link zum Video hier in die Videobeschreibung. Da müsst ihr gar nicht groß suchen. Einfach draufklicken. Ab 18 Uhr Link verfügbar, beziehungsweise abrufbar. Und dann könnt ihr euch das angucken. Das ist doch eine schöne Geschichte.
Und wenn er es nicht schafft, gibt er allen auf der Motorrad-Gasgeflüster-Ausfahrt am 25. Mai schön ein Bierchen abends aus.
Wenn ich bis dahin noch einen Biersponsor akquiriert habe, genau. Und einen Punkt muss man tatsächlich, passt jetzt eigentlich auch sehr gut hier, wie die Faust aufs Auge zum Abschluss unserer Sendung. Jan tänzelt schon nervös hin und her. Das Bier stuigt nicht nur in den Kopf, sondern auch direkt in die Blase. Er muss schon wieder pinkeln hier. Das sehe ich doch direkt. Wird schon wieder gelb im Gesicht. Nein, aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ihr könnt euch tatsächlich schon auf die nächste Folge freuen. Ihr seid wahrscheinlich eh überrascht, das haben wir noch gar nicht angesprochen, dass wir tatsächlich wieder eine Folge haben im Wochenrhythmus. Die letzte Gasgeflüster-Folge gab es ja erst letzte Woche. Und die gute Nachricht ist, nächste Woche gibt es schon wieder eine. Wieder mit einem Stargast. Ein BMW-Fahrer und sogar einer, der in Le Mans beim 24-Stunden-Rennen schon ganz oben auf dem Treppchen stand. Also, freut euch drauf, da werden wir auf jeden Fall eine super Stargast-Folge wieder haben. Und Jan, du grinst so fettkräpflig. Was bewegt dich? Auf dem Herzen?
Natürlich veröffentlichen wir diese Folge jetzt, ja. Wir haben, wie gesagt, ein paar schon länger im Voraus produziert gehabt. Und den Michel hat irgendwann irgendwas gebissen. Und dann hat er sich gedacht, alles klar, wir gehen jetzt wieder auf wöchentlich. Stellt in irgendwelchen Foren, wo auch immer, Umfragen dazu ein. Sagt, habt ihr Bock auf wöchentliche Veröffentlichung? Da wird großartig Ja gesagt. Und ich füge mich dem einfach. Aber wenn es bedeutet, dass ich wöchentlich wieder mit dir ein Bierchen trinken darf, ist es natürlich abgegolten damit. Ganz tolle Sache. Punkt. Du hattest eine Sache noch auf der Agenda und du hattest mir irgendwas gesagt von der Hiobsbotschaft. Schaffen wir das noch in diese Folge? Oder kommt das in einer der nächsten?
Ich spreche das jetzt einfach noch ganz kurz an. Ich wollte nämlich dich fragen, das ist jetzt natürlich ein krasser Downer zum Ende, aber ich frage dich trotzdem. Sagt dir der Name Jaden Archer was?
Nö.
Okay, J.O. Archer war der Erste, der es geschafft hat, einen Triple Backflip mit dem Motocross-Bike zu machen. Und der ist jetzt tatsächlich gestern, also Tag vor der Aufnahme, beim Training dieses Triple Backflip tödlich verunglückt und war jetzt heute noch so ein derber Downer als ja, aus der Motorradszene. Und eigentlich wollte ich das auch so ein bisschen aufgreifen und hier im Podcast nochmal drüber reden. Also im Sinne von Extremsport und Risiko und Instagram und Video. Ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt. Aber das können wir tatsächlich vielleicht auch mit einem unserer kommenden Stargäste besprechen, der auf den entsprechenden Plattformen auch selber sehr, sehr aktiv ist. Der hat da noch eine ganz andere Meinung, ganz andere Insights dazu. Also auch da kommt was und da können wir das Thema dann vielleicht noch ein bisschen genauer thematisieren. An dieser Stelle auf jeden Fall herzliches Beileid an die Familie und Freunde, Bekannten von Jaden Archer.
Ja, ich habe es, während du das erzählt hast, gerade auch nochmal angeschaut. Triple Backflip, geisteskrank. Ich würde vielleicht einen einfachen Quarterflip oder sowas schaffen und mich dabei schon wild verletzen. Ja, bitter, Schattenseite des Ganzen. Gut, schlechter Abgang von unserer Seite. Trotzdem alles Gute an dir draußen. Ihr da draußen, hoffen wir, hattet Spaß in dieser knappen Stunde hier wieder am Stammtisch. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like irgendwo da, auf welchen Plattformen auch immer. Abonniert den Gasgeflüster YouTube-Kanal, darüber freuen wir uns auch, den wir jetzt neu ins Leben gerufen haben.
Und Spotify natürlich und alle Podcast-Plattformen, wo ihr uns auch gerne hört.
Klar. Michel, es war mir ein Fest. Dieses Bierchen hat herrlich geschmeckt, hat gut zu meiner Genesung wieder beigetragen. Danke für diese gute Stunde und an euch da draußen. Tschüss.
Tschüss.